Radio Poland, the external service of Polish Radio.
Mówi Warszawa, mówi Polskie Radio. Sie hören den polnischen Rundfunk am Dienstag. Aus dem alles andere als winterlichen Warschau begrüßt Joachim Cicierski. Dzień dobry. In der heutigen Sendung wollen wir uns dem geschichtsträchtigen Jahr 1989 widmen. 35 Jahre sind seit dem Umbruch vergangen und wir ziehen eine Bilanz. Doch zuerst die wichtigsten Meldungen des Tages. In Moskau ist ein hochrangiger General bei einer Explosion ums Leben gekommen. Russische Ermittler haben den Mord an dem General Igor Kirillow als Terroranschlag eingestuft. Kirillow und sein Adjutant wurden heute Morgen in Moskau bei einer Bombenexplosion getötet, wie das Nationale Ermittlungskomitee mitteilte. Der Sprengsatz war demnach in einem Elektroroller detoniert, als Kirillow am Morgen das Haus verließ, um sich zur Arbeit fahren zu lassen. Der 54-Jährige gehörte zu den bekanntesten Gesichtern des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Laut russischen Medien soll der Sprengsatz mutmaßlich vom Signal eines Mobiltelefons gezündet worden sein. Nordkoreanische Soldaten sind nach Angaben der USA bei Kämpfen gegen ukrainische Truppen in der russischen Grenzregion Kursk getötet worden. Es wäre der erste bekannt gewordene Verlust nordkoreanischer Soldaten seit Berichten im Oktober, dass Nordkorea rund 10.000 Truppen zur Unterstützung der russischen Armee entsandt habe. Der ukrainische Militärgeheimdienst erklärte, dass am Wochenende mindestens 30 nordkoreanische Soldaten in Gefechten getötet oder verwundet wurden. Die Angaben lassen sich bislang nicht unabhängig überprüfen. Die EU sowie Länder wie die USA, Großbritannien, Australien und Südkorea verurteilten die Beteiligung Nordkoreas an dem Konflikt scharf. Sie warnten vor einer gefährlichen Ausweitung mit schwerwiegenden Folgen für die europäische und indopazifische Sicherheit. Das russische Verteidigungsministerium hat bislang keine Stellungnahme zu den Berichten abgegeben. König Charles wird an der Gedenkfeier zum 80. Jahrestag der Befreiung des ehemaligen NS-Vernichtungslagers Auschwitz teilnehmen. Trotz seiner laufenden Krebsbehandlung wird Charles an der Veranstaltung präsent sein, informierte BBC. Am Dienstag. Der Besuch wird als historisch bedeutender Moment hervorgehoben, da es das erste Mal ist, dass ein britischer Monarch Auschwitz besucht. Das Lager wurde am 27. Januar 1945 von der Roten Armee befreit. Zu diesem Zeitpunkt waren nur noch etwa 7.000 Häftlinge am Leben. Vertreter aus mehr als 20 Ländern werden zu der Gedenkveranstaltung am 27. Januar 2025 an der Gedenkstätte Auschwitz erwartet. Russische Vertreter wurden nicht eingeladen. 35 cm Neuschnee sind in der Nacht zu Dienstag im südlichen Tatra-Gebirge gefallen. Mit dem Schneefall kam auch das Risiko für Lawinen. Der Lawinenwarndienst hat die zweite Warnstufe ausgegeben. Geht es nach dem Bergrettungsdienst, haben sich infolge der nächtlichen Stürme zahlreiche lose Überhänge gebildet, die sich vor allem an steilen Hängen leicht in spontane Lawinen verwandeln können. Zusätzliche Risikofaktoren seien der anhaltende Wind sowie Temperaturschwankungen. Der Bergrettungsdienst rät daher dazu auf, besonders steile Nordhänge zu vermeiden und seine Wanderpläne an Fähigkeiten und Wetterprognosen anzupassen. Und soweit die Meldungen beim Polnischen Rundfunk. Uwe Schwabe und Andreas Müller haben sich in den 80er Jahren gegen die SED-Diktatur gewehrt. Beide unterstreichen die wichtige Rolle der Kirche, die damals Raum für freies Denken geboten hat. Nach der Wende ist jeder seinen eigenen Weg gegangen. Beide ziehen heute aber eine positive Bilanz des Umbruchs im Jahr 1989. Warum erreichten die Massenproteste in Polen eine so große Dimension und mit welchen Herausforderungen hatte die Bürgerrechtsbewegung in der DDR zu kämpfen? Und wie kann man sich den Aufstieg der AfD und BSW in Ostdeutschland erklären? Unter anderem darüber hat mit den ehemaligen Bürgerrechtlern Jakub Kuckler gesprochen.
Uwe Schwabe, ehemaliger Bürgerrechtler in der DDR, guten Tag.
Guten Tag.
Und Andreas Müller, Mitglied der Bürgerbewegung und ehemaliger Bürgermeister für allgemeine Verwaltung. Guten Tag.
Guten Tag.
Da wir uns in einer deutsch-polnischen Gruppe treffen, fangen wir mit den 80er Jahren an, und zwar mit dem Jahr 1980, als es in Danzig, in der Danziger Werft die ersten Proteste gegeben hat. Die wurden im gesamten Ostblock wahrgenommen. Wie wurden sie in der DDR kommentiert?
Also da muss man sagen, natürlich in der Bürgerrechtsbewegung der DDR haben wir immer nach Polen geschaut und waren immer begeistert von der Art der Auseinandersetzung in Polen und von der Größe der Gewerkschaft. Das konnten wir uns ja überhaupt nicht vorstellen in der DDR, dass so eine Massenbewegung, das war es ja, Solidarność war ja eine Massenbewegung, die viel tiefer in der Gesellschaft verwurzelt war als jemals in der DDR. Die Bürgerrechtsbewegung in der DDR war ein sehr kleiner Teil der Bevölkerung. Wir haben uns immer so gefreut und haben immer gedacht, warum ist das hier in diesem Land nicht möglich, die Leute zu erreichen und Leute zu begeistern, für ihre Sache zu kämpfen und auf die Straße zu gehen. Und das fanden wir immer sehr begeisternd wert, was in Polen passiert ist.
Und wann haben Sie zum ersten Mal das Wort Solidarność gehört?
Auch 1980, 81. Allerdings muss ich sagen, in breiten Bevölkerungsschichten der DDR spielte das eigentlich keine Rolle, dass da in Danzig jemand aufstand gegen die Diktatur sozusagen der kommunistischen Partei in Polen. Man hatte eher den Eindruck, es ist ein bisschen das eigene schlechte Gewissen der Bevölkerung in der DDR, dass man so etwas sich nicht traute und man diskreditierte eher, dass dort in Danzig etwas passierte.
Sie haben gesagt, man hat sich die Frage gestellt, wieso eine solche Massenbewegung in der DDR nicht möglich ist. Was war damals Ihre Antwort?
Das war sehr schwierig, ganz viele Leute in der DDR zu erreichen, weil natürlich auch diese Gemeinschaft in der katholischen Kirche, die ja natürlich viel mehr verwurzelt waren in der Bevölkerung, sowas gab es in der DDR nicht. Die evangelische Kirche war ein kleiner Teil der Gesellschaft und war kein Massenphänomen. Und Leute zu erreichen, sich politisch zu engagieren und sich politisch für ihre eigenen Interessen einzusetzen, war ziemlich schwer in der DDR, weil man auch keine Möglichkeit hatte, sich privat oder sich in Räumen zu treffen und Opposition zu organisieren. Das war in der DDR zum größten Teil nur möglich innerhalb der evangelischen Kirche, wo man Räume bekommen hat, wo man sich treffen konnte. Und das war aber ein kleiner Prozentsatz von Leuten, die aktiv waren in der evangelischen Kirche in der DDR. Das kann man mit Polen überhaupt nicht vergleichen.
Sie haben Theologie studiert, weil das ein Weg war, der irgendwie staatsfern verlaufen konnte?
Unter anderem auch deswegen. Aber ich wollte schon auch evangelischer Pfarrer werden damals. Aber das Studium an einer kirchlichen Hochschule, das ich gewählt habe, ich hätte auch an der Universität studieren können, habe ich deswegen gewählt, weil dort ein viel freierer Geist herrschte, als vielleicht unter einer staatlichen Ausbildung möglich gewesen wäre. Wir hatten eben die Möglichkeit, auch im Bereich Soziologie, Psychologie, auch gesellschaftlichen orientierten Wissenschaftszweigen uns sehr frei auch zu bilden durch die guten Kontakte, die auch nach Westdeutschland existierten.
Sie sind, wenn es nicht zu privat ist, Kirchenfan, haben sich trotzdem aber an der Bewegung, an der Nikolaikirche hier in Leipzig beteiligt. Wie hat es funktioniert?
Also für mich war die Voraussetzung, ich war bei der Nationalen Volksarmee, kam 1984 aus der Armee, habe dort sehr schlimme Erfahrungen gemacht, sozusagen wie so eine Diktatur funktioniert und bin dann zurückgekommen und habe gesagt, hier muss es doch noch irgendwo Menschen geben, die anders ticken als wie die, die ich dort erlebt hatte während der Armeezeit. Und ich hatte Glück gehabt, einen Freund zu treffen, der aktiv war in der Nikolaikirchgemeinde und der hat mich irgendwann mal mitgenommen und hat gesagt, guck dir das doch mal an, da sitzen wirklich junge Leute und reden frei und engagiert. Und dann bin ich mitgegangen und das war so für mich so faszinierend, dass da junge Leute saßen, frei, offen diskutiert haben, Meinungen ausgetauscht haben, auch versucht haben, Argumente zu finden, um eine andere Meinung sozusagen zu erklären. Also so die Art des Dialoges, der dort stattgefunden hat, mich so begeistert, dass ich dort im Prinzip hängen geblieben bin. Und dann war es ein ganz leichter Schritt, sozusagen in die Oppositionsbewegung zu kommen, weil dort natürlich ganz viele Leute aktiv gewesen sind, die auch gleichzeitig in oppositionellen Gruppen aktiv gewesen sind und sich mit Fragen Umwelt, Dritte Welt, Friedenserziehung auseinandergesetzt haben. Und das war für mich, die Schule der Demokratie, solche Leute dort kennenzulernen und diese Art der Demokratie auch zu lernen innerhalb der Kirche, was ja im Staat überhaupt nicht möglich war. Also bei FDJ oder bei den normalen Jugendorganisationen ging es nicht darum, Argumente auszutauschen, sondern das zu tun, was der Staat von dir verlangt.
In deutsch-polnischen Gesprächen wird es oft nicht verstanden, wieso die katholische Kirche in der polnischen Geschichte eine so starke Rolle gespielt hat, obwohl sich das in den letzten Jahren verändert hat. Im 19. Jahrhundert war gerade die katholische Kirche Träger der Sprache, der Kultur, der nationalen Identität. Dann im 20. Jahrhundert ebenfalls, in der ersten Hälfte und in Zeiten des Kommunismus, gab die Kirche Platz für Menschen, Katholiken und Nicht-Katholiken, die eben nicht im kommunistischen Polen leben wollten. Wie war es in der DDR? Welche Rolle spielte hier die Kirche?
Das kann man eigentlich für die Kirchen der DDR, was das 20. Jahrhundert oder die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts betrifft, genauso sagen. Vielleicht mehr in der evangelischen Kirche, aber teilweise auch in der katholischen Kirche, wurde ein Raum geboten für diejenigen, die einen offenen, auch streitigen Dialog miteinander führen wollten und sich auch gesellschaftlich aufgrund dieser Möglichkeit auf Veränderungen drängen wollten. Das ist eigentlich genauso gewesen. Ne? Und die evangelische Kirche hat auch durch die ökumenische Bewegung, also das Versuch über den ökumenischen Rat der Kirchen, sich also mit verschiedenen europäischen, aber auch Kirchen weltweit zu vernetzen, auch Input bekommen, ob das jetzt die Theologie der Befreiung aus Südamerika gewesen ist oder was ganz anderes in Philippinen, das Überwindung des Marco-Regimes, ja, das waren damals alles Dinge, wo man sagte, aha, man kann etwas tun, und zwar viele kleine Leute mit vielen kleinen Schritten können doch eine Veränderung erzeugen, also Grassroots-Arbeit von unten her, und das spielt eine große Rolle auch im ökumenischen Prozess für Frieden, um Bewahrung der Schöpfung und auch für Gerechtigkeit. Aber die direkte politische Fokussierung auf eine Veränderung der DDR war ein sehr steiniger Weg, das muss man sagen.
Sie haben sich an den Friedensgebeten beteiligt mit der Hoffnung, dass man tatsächlich von unten irgendetwas aufbauen kann?
Ja, also das war vor allem unser Ziel gewesen, dass man Leute durch diese Art der Friedensgebete, die ja auch eine politische Angelegenheit waren, ne? Also wir haben ja auch Menschenrechtsverletzungen während der Friedensgebete angeprangert. Wir haben an Prag 1968 erinnert. Wir haben auch an Polen und Solidarność erinnert und haben das immer als Beispiel auch genommen, ne? Dass in anderen Ländern Veränderungen auch auf dem Weg sind und Leute versuchen, sozusagen diese kommunistische Diktatur zu verändern oder abzuschaffen. Und wir haben immer gedacht, als Vorbildwirkung, wir müssen mit den Leuten ins Gespräch kommen und versuchen, sie zu überzeugen, selber für ihre Freiheit einzutreten. Das macht keiner für sie. Also sie müssen es selber tun. Und das war unser Ziel gewesen. Und als wir dann gemerkt haben, wir müssen eigentlich auch andere Leute erreichen, die sozusagen die Schwelle der Kirche nicht überwinden, die sagen, ach, mit Kirche will ich nichts zu tun haben. Und wir sind dann verstärkt Ende der 80er Jahre rausgegangen aus der Kirche, haben zu Demonstrationen aufgerufen, zu Veranstaltungen, die nicht in kirchlichen Räumen stattgefunden haben, um dort auch Leute zu erreichen, die eben diese Schwelle Kirche nicht überwinden konnten.
Wie ist die Kirche mit dem Druck, doch politisch zu werden, umgegangen?
Insgesamt möchte ich sagen, dass es ein guter Weg gewesen ist bis zur friedlichen Revolution. Auf der einen Seite haben die Kirchenleitungen, auch die Kirchenvorstände in den einzelnen regionalen Gemeinden immer darauf geachtet, dass eine gewisse Grenze nicht überschritten wird, um den Staat nicht zu provozieren, dass die Eigenständigkeit der Kirche, wie sie mühsam bewahrt werden konnte, nicht gefährdet wird. Auf der anderen Seite hat sie eben Raum geboten, um auch kritische Diskussionen zuzulassen und auch bestimmte Veranstaltungen möglich gemacht, teilweise auch von einzelnen Pfarrern oder auch bei Kirchentagen oder so etwas unterstützt. Insofern ist das ein schwieriger Balanceakt gewesen, der zu gehen war.
Aus der Sicht der SED hätte es doch einfach sein können, die Demonstrationen zu beenden. Wieso ist es nicht dazu gekommen?
Also das hat ja die SED versucht, aber wenn man gerade mal im September 1989, als dann die ersten großen Demonstrationen stattgefunden haben, am 11. September sind ganz viele Leute inhaftiert worden, die Polizei ist ziemlich brutal gegen die Demonstranten vorgegangen. Das Problem war, glaube ich, gewesen, dass die Masse der Leute, die dann auf der Straße gewesen ist, nach dem 25. September oder am 9. Oktober für den Staat, gab es keine Möglichkeit mehr, diese Masse ohne ein Blutvergießen sozusagen die Demonstration zu verhindern. Das wusste der Staat. Wenn er jetzt eingreift, wenn er jetzt sozusagen versucht, die Demonstration zu behindern, dann wird es zu einer Konfrontation und zu Gewalt kommen. Und der Staat war auch am 9. Oktober, ich glaube, dazu nicht mehr bereit, weil er wusste, er könnte nur verlieren in dieser Situation.
Also wollte die SED kein Blut vergießen oder wusste sie ganz genau, dass das Spiel eigentlich schon verloren ist?
Ich denke, in den Herzen der Politfunktionäre war das klare Gefühl, wir verlieren dieses Spiel. Und es war ja auch deutlich, dass aus der Sowjetunion, Stichwort Gorbatschow, keine Rückendeckung mehr da war, hier Panzer aufrollen zu lassen. Insofern gab es eine Implosion, sage ich einmal dann, der Machtstrukturen der DDR innerhalb weniger Tage.
Da spielt vor allen Dingen auch, sag mal, die Ausreisebewegung und die Leute, die über die Botschaften in Polen, in Ungarn, in der CSSR abgehauen sind, eine riesengroße Rolle, weil die Leute saßen Nachmittag vor dem Fernseher und haben diese Bilder gesehen und das waren Freunde, das waren Verwandte, das waren die Brüder, das war der Arzt um der Ecke, das war der Bäcker, der auf einmal zu hatte, weil der im Westen abgehauen ist und jeder war selber zu einer Stellungnahme aufgefordert zu sagen, was mache ich jetzt in dieser Situation? Hau ich auch ab, bleibe ich hier oder versuche ich etwas zu verändern? Und das mussten die Leute für sich selbst entscheiden. Und viele haben sich dann im Herbst 1989 dafür entschieden, okay, ich will, dass sich hier was in dem Land verändert, ich will dieses Land nicht verlassen und ich habe die Möglichkeit, 17 Uhr montags in die Nikolaikirche zu gehen, weil dort fanden seit 1981 Friedensgebete statt und der Ort war bekannt. Der Ort war bekannt, erstens durch Berichterstattung in den DDR-Medien, Raudis treffen sich 17 Uhr am Montag auf den Nikolaikirchhof und durch Berichte in den Westmedien, die eine riesengroße Rolle gespielt haben, ne? Die immer wieder berichtet haben und die Fotos vom 4. September, als die zwei jungen Frauen mit dem Transparent auf dem Nikolaikirchhof standen und die Stasi-Leute zugeschlagen haben, das ging um die Welt. Das haben hunderttausende Leute in der DDR gesehen und das hat mit dazu beigeführt, dass es in den nächsten Wochen dann eine riesengroße Mobilisierung gegeben hat.
Ich überlege, was im Oktober, November 1989 in ihren Köpfen vor sich ging. Ob sie gedacht haben, dass das Ziel fast erreicht worden ist oder dass doch jetzt eine große Aufgabe vor ihnen steht.
Letzteres. Also das Ziel war insofern erreicht, dass sich etwas wie Freiheit abzeichnete. Aber wie das aussehen könnte und wie die Strukturen sein müssten und was alles noch zu erledigen wäre, das war wie ein großer Berg vor einem, den man erklimmen musste. Und insofern ist es ein sehr ambivalentes Gefühl gewesen. Aber vor allem, es dominierte natürlich die Freude über diese Veränderung, die sich plötzlich in der Gesellschaft zeigte.
Ja, also das ist eine sehr spannende Frage, weil wir hatten natürlich vor allen Dingen in dem Herbst 1989 erstmal das Ziel, das Land in irgendeiner Art und Weise zu reformieren. Also wir konnten uns zu dem Zeitpunkt noch nicht vorstellen, dass Deutschland wiedervereinigt werden würde in so kurzer Zeit. Und als dann die Mauer am 9. November aufgemacht wurde, war das für uns erstmal ein Schock, weil wir gesagt haben, die Leute, die wir jetzt hier brauchen, um dieses Land zu verändern und zu reformieren, die werden jetzt einfach nicht mehr da sein. Die Leute werden jetzt alle in den Westen gehen und ausreisen und das Land verlassen und die werden uns verloren gehen, als Partner sozusagen dieses Land zu verändern. Das war mein Gefühl damals, das war das Gefühl vieler, die in der Opposition aktiv gewesen sind. Das hat es dann auch gezeigt, ne? Dass dann sozusagen ganz schnell das Thema nicht mehr wir sind das Volk, sondern wir sind ein Volk und das Thema Wiedervereinigung auf den Demonstrationen natürlich sehr demoniert hat. Ich war damals eher skeptisch, ob so eine schnelle Wiedervereinigung funktionieren kann. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, es war gar nicht anders möglich. Der Zeitkorridor war so klein, keiner wusste, was wird in Russland passieren. Werden die in einem halben Jahr immer noch dazu bereit sein, sozusagen Deutschland gehen zu lassen oder die DDR gehen zu lassen? Werden sie gegen die Wiedervereinigung sein? Deshalb war der Zeitkorridor ziemlich kurz. Und aus heutiger Sicht, sage ich, war vollkommen richtig, so zu handeln. Aber damals war ich eher enttäuscht.
Also eine Mischung aus Enthusiasmus? Ja. Aber auch Angst?
Vielleicht keine Angst, aber so die Hoffnung ging ein bisschen verloren. Als die Wahl im April 90 war und das neue Forum, wo ich aktiv gewesen bin, ich glaube, die haben sich ja zusammengeschlossen im Bündnis 90, neue Forum, glaube ich, 0,5% bekommen bei der Wahl, war das natürlich eine Riesenenttäuschung für uns, ne? Dass die Leute natürlich den gewählt haben, der die schnelle D-Mark und die blühende Landschaft versprochen hat, den hat man die Stimme gegeben. Ne? Das war dominant für die Leute in der DDR. Wir wollen das nicht noch, wir wollen jetzt keine Experimente. Wir wollen das Fahrrad nicht normal erfinden. Das gibt's doch alles schon. Lasst uns doch schnell mit der Bundesrepublik zusammengehen. Das war für mich eher so, okay, scheiße. Die Chance sozusagen, was Neues zu begehen, ist vorbei.
Und hatten Sie das Gefühl, dass Sie nach dem Mauerfall, nach der Wiedervereinigung endlich mal in einer Gesellschaft leben, in der sie faktisch Einfluss auf die Wirklichkeit nehmen können? Das war doch das Ziel vieler Bürgerrechtler, ob in der DDR oder in Polen, in Tschechien, in der Slowakei.
Nicht nur das Gefühl, sondern das war mein persönliches Erleben. Diese Chance habe ich bekommen. Ich war auch skeptisch mit dieser schnellen Wiedervereinigung, aber ich habe sehr schnell begriffen, dass die bundesdeutsche Parteienlandschaft auch sich in Ostdeutschland etablieren wird und reine Bürgerbewegungen nur eine marginale Rolle noch spielen können. Und ich habe mich deswegen dann, weil ich politisch aktiv sein wollte, der Sozialdemokratischen Partei in der DDR und dann in der Bundesrepublik angeschlossen weil die für mich ein gewisses Vorbild hatte mit den großen Namen wie Willy Brandt oder Helmut Schmidt oder so etwas. Und bin dann eben im Sommer 1990 dann in verantwortliche Stellung in der Stadtverwaltung hier in der Stadt Leipzig berufen und gewählt worden. Und dann war natürlich eine große Begeisterung und eine große Herausforderung, diese heruntergekommene Stadt wieder mit aufbauen zu können. Und das hat uns alle sehr geprägt und über Jahre, eigentlich fast Jahrzehnte, kann man sagen.
Ich bin nicht in die Politik gegangen. Ich habe mir gesagt, es gibt andere und viele Bereiche, wo man politisch aktiv sein kann, wo man ein Land mitgestalten kann. Ich habe ganz viele Vereine gegründet mit unterschiedlichen Themen. Ein wichtigster Verein war für mich das Archiv Bürgerwegen Leipzig. Wir haben sozusagen die Unterlagen gesammelt der Opposition in der DDR und haben sie der Forschung zur Verfügung gestellt, weil für mich war ganz wichtig zu zeigen, wo kam denn auch diese Bürgerrechtsbewegung in der DDR her? Welche Wurzeln hat sie? Was waren die Ideen, die sie hatten? Und wenn Forscher nach Leipzig gekommen sind, haben sie nur die staatlichen Dokumente immer einsehen können, die Stasi-Unterlagen, wo natürlich auch nicht alles, was da drin stand, stimmte und eine gewisse Interpretation dort immer vorhanden war. Und wir haben gesagt, nein, diese Gegenüberlieferung ist für die historische Aufarbeitung ganz wichtig. Und ich bin jetzt seit, ich glaube, 30 Jahren fast Vorsitzender des Archiv Bürgerwegen Leipzig e.V. und wir machen vor allen Dingen politische Bildungsarbeit.
In den 90er Jahren hat sich die politische Landschaft schlagartig verändert, von Tag zu Tag eigentlich. Viele haben den Durchbruch geschafft, viele hatten aber das Gefühl, dass sie den Zug verpasst haben. Welche Möglichkeiten haben diese Menschen bekommen?
Natürlich war die Transformation der gesamten Gesellschaft im individuellen Leben, Versicherungsfragen, Rechtsfragen, Wohnen, aber auch im beruflichen Leben durch Zusammenbruch der großen DDR-Betriebe, neue Schaffung von Arbeitsplätzen, eine große Herausforderung für jeden. Und manche haben sich als Verlierer gesehen in dieser Gesellschaft. Wobei ich sagen muss, ich persönlich kann das nur teilweise nachvollziehen. Denn auch diejenigen, die ihre Arbeit verloren haben und einen mühseligen Weg über 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jahre teilweise gehen mussten, um einen neuen Anschluss zu finden, haben profitiert eigentlich von einer wirtschaftlichen, sozialen und politischen Entwicklung, die man sich in DDR-Zeiten gar nicht erträumen konnte. Also das zeigt jetzt schon ein bisschen in die Diskussion, die wir heute haben, ne? Warum es teilweise auch einen Missmut gibt in Ostdeutschland, den ich mir persönlich nicht wirklich erklären kann.
An diese Diskussion möchte ich anknüpfen. Würden Sie eine Bilanz, eine politische Bilanz und soziale Bilanz der vergangenen 35 Jahre wagen?
Also ich denke, die Bilanz ist für mich und für viele andere sehr positiv. Das Problem ist, dass die Leute, die positiv eine Bilanz ziehen, in den Medien nicht mehr vorkommen. Also dass zum größten Teil die nur in den Medien vorkommen, die was zu meckern haben und die sagen, mein Leben hat sich so verändert, nur zum Negativen. Also diese negativen Beispiele bestimmen für mich die öffentliche Darstellung zum größten Teil. Und das finde ich problematisch, weil ein Großteil der Leute ist mit der Lebenssituation, in der sie heute leben, absolut zufrieden. Und eine Minderheit, es ist wirklich eine Minderheit, ist damit nicht zufrieden. Das hängt auch damit zusammen, in welchem Alter man damals gewesen ist, 1990. Also für jüngere Leute, die so 20, 27 war die Welt auf einmal vollkommen offen. Aber für Menschen, die damals in den Ende 40er, Anfang 50er Jahre gewesen waren, ist es natürlich ziemlich schwer gewesen, wieder neue Fuß zu fassen. Die haben sich dann von einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme zur anderen durchgehangelt und ziehen heute Bilanz, sagen wir mal, als 70-Jähriger, 80-Jähriger. Und die sieht nicht immer rosig aus, diese Bilanz, ne, wenn man zurückschaut. Und dann sagt man sich, okay, was ist denn das eigentlich gewesen in meinem Leben? Ne? Und wenn man so eine Bilanz zieht, ist für viele auch eine Verbitterung damit verbunden. Aber ich denke, der Großteil der Leute ist mit dem zufrieden. Und wenn sie Umfragen heutzutage ansehen, sagen auch die meisten, ich bin mit meiner Lebenssituation einverstanden. Es ist toll, wie ich hier lebe. Ich will die alte Zeit nicht zurück. Aber wenn sie dann politisch die Leute fragen, dann kippt dies auf einmal. Und dann gibt es viele Leute, die mit der Situation nicht einverstanden sind. Wir werden vom Westen dominiert. Und diese ganzen Stereotypen spielen dann eine große Rolle.
Man spricht ja sogar in diesem Kontext von einer Kolonisierung des Ostens durch den Westen. Wie stehen Sie dazu?
Das ist absoluter Blödsinn. Das kann ich gar nicht verstehen. Nicht? Ganz im Gegenteil. Nehmen Sie die Landeshauptstadt von Thüringen, von Leipzig etwa 100 Kilometer entfernt. Erfurt, eine ganz traditionsreiche Stadt. Nicht? Wunderbar saniert. Ja? Herrlich, die Häuser alle in Ordnung gebracht, die Straßen, die Infrastruktur. Es kommen Westdeutsche, ja? Die sagen, ich kriege die Tränen, wenn ich eure Stadt sehe, wie es bei uns im Nordrhein-Westfalen teilweise aussieht. Und das ist berechtigt. Ich habe ja in meiner Tätigkeit im Leipziger Rathaus viel Kontakte auch zu Berufskollegen in den Städten der alten Bundesländer gehabt. In Nordrhein-Westfalen, Bayern, Schleswig-Holstein oder was man nehmen kann. Ne? Es war für uns immer wichtig, hier zu betonen, das Geld, was ihr aus dem Westen in den Osten gebt, durch die Gesetzgebungen, die geschaffen wurden, das wollen wir nicht konsumieren. Das nehmen wir, um zu investieren in die Zukunft dieser Region. Für mich ist die Bilanz insgesamt mit wenigen Abstrichen sehr positiv. Und ich glaube, auch alle, die auf hohem Niveau teilweise meckern, machen dies im tiefsten unbegründet.
Wenn das Leben doch rosig im Osten aussieht, wieso sind doch so viele unzufrieden? Wieso sind solche Parteien wie die AfD und BSW so populär? Immer populärer, muss man sagen.
Das ist die Frage. Das ist eine sehr schwere Frage. Also ich glaube, was ein großes Problem ist, dass es keine tiefe Verwurzelung in der DDR gibt an für Parteistrukturen. Also das hat es in der DDR nie gegeben und diese Skepsis Parteien gegenüber ist sehr groß, etablierten Parteien gegenüber. Und dann sagt man immer, denn man will jetzt den etablierten Parteien mal zeigen, wo es lang geht. Und dann wählt man aus Protest eine Partei, die aus Ansicht der Leute, die sie wählen, eine ganz andere Politik machen als wie die etablierten Parteien. Aber man guckt gar nicht nach, was steht denn eigentlich in dem Parteiprogramm. Wenn Sie Leute fragen, die auf die AfD wählen, was steht denn eigentlich in dem Parteiprogramm? Weißt du, was auf dich zukommt, wenn diese Partei an die Macht kommt? Hören Sie nur noch Schweigen. Also die meisten Leute setzen sich inhaltlich überhaupt nicht mit den Strukturen und der Partei auseinander. Das ist wirklich ein Riesenproblem. Aber sonst habe ich keine Antwort darauf. Ich kann es wirklich nicht sagen, wieso Leute BSW und AfD wählen, ist mir ein absolutes Rätsel.
Andreas Müller, ehemaliger Bürgermeister für allgemeine Verwaltung in Leipzig. Vielen Dank.
Danke auch.
Uwe Schwabe, ehemaliger Bürgerrechtler in der DDR. Vielen Dank.
Ja, ich danke Ihnen sehr.
Und mit diesem Gespräch beenden wir die heutige Sendung aus Warschau. Unsere Zeit für heute ist schon um. Das Gespräch mit Uwe Schwabe und Andreas Müller und viele weitere finden Sie auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl. Machen Sie es gut. Es verabschiedet sich Joachim Czicherski. Do usłyszenia.
Zabawa w dwa ognie, czekasz aż piłka cię dotknie, a ty zejdziesz z boiska zbita jak pies, kiedy zacznie się ściemniać, a moja ręka jak skrzydło zasłoni cię.
Aktuelle Informationen aus und über Polen, informativ und in deutscher Sprache, täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf der Mittelwelle auf 1386 kHz um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.